ARD.
Man sah auf diesen Bildern vom Skelett überall da, wo ich Schmerzen hatte, also im Fuß, im Knie, im Becken, an den Rippen, Knochen, überall schwarze Punkte. Und daraufhin sagten die Ärzte dort: Oh, das sollten Sie jetzt aber wie ernst nehmen. Das sieht nicht gut aus. Wir wissen nicht, was das ist. Aber das könnte eventuell auch irgendwo krebsmäßig irgendwas sein. Das sollten Sie genau untersuchen lassen.
Das, was Stefan Wohlfeil hier schildert, das ist das, was die meisten von uns beim Arztbesuch am meisten fürchten. Dieser eine Befund, diese eine Nachricht, die einem erstmal den Atem verschlägt. Was würdet ihr in so einer Situation denken? Ich würde mich wahrscheinlich fragen, was bedeutet das jetzt? Ist es was Bösartiges? Lässt sich das behandeln? Oder muss ich anfangen, die Tage runterzuzählen? Wir sprechen heute darüber, wie es Stefan Wohlfeil in diesem Moment ging und vor allem darüber, wie er überhaupt in diese Situation gekommen ist. Denn, so viel kann ich euch schon mal verraten, dem geht eine lange und ziemlich mysteriöse Krankheitsgeschichte voraus. Und damit willkommen zurück bei Abenteuerdiagnose, dem Medizin-Krimi-Podcast. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über ungewöhnliche Diagnosegeschichten. Es geht um Menschen, die lange unter rätselhaften Symptomen gelitten haben und Ärztinnen und Ärzte, die wie Detektive nach der richtigen Lösung fahnden. Ich bin Anke Christians, Medizinredakteurin beim NDR und führe euch durch die Geschichten. Aber ich sitze hier nicht alleine, sondern in bester Gesellschaft. Heute habe ich mal wieder meinen Kollegen Lukas Riegmann eingeladen, der diesen spannenden Fall recherchiert und mit Stefan Wohlfeil und seinen Ärzten gesprochen hat. Hallo Lukas.
Hallo Anke.
Bevor wir so richtig tief einsteigen, erzähl doch gerne ein bisschen was über Stefan. Zum Beispiel auch, was deine ersten Eindrücke von ihm waren, als du ihn kennengelernt hast.
Ja, gerne. Also zum Zeitpunkt unseres Interviews war Stefan Wohlfeil 65 Jahre alt. Er war, wie er selbst beschreibt, mit Leib und Seele Berufsschullehrer für gastronomische Berufe. Also er hat Köche ausgebildet, aber auch IT gelehrt. Und war jetzt nicht nur, also das war jetzt nicht nur Frontalunterricht, sondern hatte auch viel mit Praxis zu tun. Also stundenlang in der Küche stehen, schwere Töpfe heben. Also er musste durchaus auch fit und belastbar für diesen Beruf sein, was im Laufe seiner Krankengeschichte dann auch zunehmend zum Problem wurde.
Vor Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, habe ich ja immer allerhöchsten Respekt. Ein totaler Knochenjob, körperlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass du und Stefan da auch schon so ein gemeinsames Thema gefunden habt über das Kochen, denn du kochst ja auch super gerne und ziemlich professionell.
Danke, ja, das stimmt. Bei mir ist das allerdings ja nur ein ausgeartetes Hobby. Aber als Schüler habe ich sogar mal in der Küche gejobbt und das war wirklich harte Arbeit.
Dann lass uns mal beginnen. Was hat dir Stefan denn erzählt, wann und wie es losging?
Begonnen hat es im April 2017, das kann man wirklich sehr genau datieren. Stefan hat da gerade im Garten gearbeitet und setzt eine Reihe Rasenkantensteine.
Ich glaube, das sind diese langen Betondinger, die man so als Abgrenzung zwischen Rasen und Beet setzt, richtig?
Genau, oder also da gibt es verschiedenste Ausführungen, auch so große Baggersteine oder sowas. Und einer von diesen Steinen rutscht ihm bei der Arbeit aus der Hand und landet direkt auf seinem Fuß.
Autsch. Die sind sehr schwer.
Oh ja, und er hat auch wirklich Pech gehabt, denn bei dem Unfall trägt er sogar Stahlkappenschuhe, aber der Stein fällt so ungünstig, dass er mit dieser einen Kante direkt dahinter aufkommt. Und das hat natürlich ganz schön wehgetan. Er wartet dann 3 Tage ab, doch die Schmerzen verschwinden nicht. Und da macht er sich dann einen Termin beim Orthopäden.
Klar, könnte ja durchaus auch sein, dass da was gebrochen ist. Ne? Brüche der Mittelfußknochen sind relativ häufig.
Ja, das vermutet der Orthopäde auch und macht dann ein Röntgenbild. Doch da ist kein Bruch zu sehen. Also soll er erstmal abwarten. Doch das bringt überhaupt gar nichts. Vielmehr wird es wirklich schlimmer, denn die Schmerzen breiten sich auf einmal aus. Von Woche zu Woche immer weiter.
Wenn man dann immer humpelt, dann ist es klar, dass man vielleicht irgendwann das andere Bein nicht richtig belastet und dann tut einem das Knie weh, dann tut einem plötzlich der andere Fuß weh. Und dann habe ich das immer so darauf geschoben, dass man tatsächlich einfach jetzt irgendwie so eine Schonhaltung hatte, die dann dafür sorgte, dass es hier und da und dort weh tut.
Ja, ich finde, da hat Stefan einen guten Punkt. Solche Schonhaltungen, die verändern die Körperstatik, die ist ja normalerweise ganz fein austariert. Und wenn sie aus dem Gleichgewicht gerät, dann können Knochen, Muskeln und Gelenke nicht mehr so richtig optimal zusammenspielen. Und in der Folge kommt es dann auch oft zu Schmerzen. Ich denke mal, das kennen sicher viele von euch, deren Beine unterschiedlich lang sind.
Ja, bei Stefan ist es so, die Schmerzen schränken sein Leben dann auch ziemlich schnell immer weiter ein. Und er hat mir erzählt, dass er dann zum Beispiel nicht mehr joggen gehen konnte und auch sein großes Hobby, den Tanzsport, aufgeben musste.
Das ist natürlich schade. Ich bin ja ein totaler Tanzsport-Fan und es gibt, finde ich, viel zu wenig Männer, die tanzen.
Ja, bei Stefan ist es dann aber so, dass es dann irgendwann auch nicht nur sein Hobby oder Joggen oder ähnliches betrifft, sondern selbst normales Gehen fällt ihm immer schwerer. Und er hat dann wirklich über Wochen und Monate versucht, aktiv herauszufinden, was das ist und ob das irgendwie gebessert werden kann. Also er war bei der Physiotherapie, er war immer wieder beim Orthopäden. Dort wurde dann nochmal ein MRT vom Fuß gemacht. Es wurde ein MRT der Wirbelsäule gemacht, um zu gucken, ob es nicht doch irgendwo anders herkommt. Aber es war alles unauffällig und er versucht sich dann erstmal damit zu arrangieren. Und je mehr Zeit verging, desto rätselhafter war es natürlich. Warum hat ein vorher kerngesunder Mann sich nach so einem Unfall nicht wieder erholt? Und warum breiten sich diese Schmerzen aus?
Wie viel Zeit ist denn so vergangen, Lukas?
Ja, wir reden da tatsächlich jetzt über einen Zeitraum von 2 Jahren. Also der Unfall mit dem Stein war 2017. Und all diese Besuche beim Orthopäden und Physiotherapeuten spielen dann so innerhalb von 2 Jahren bis 2019.
Und hatten denn der Physiotherapeut oder auch der Orthopäde irgendeine Art von Verdacht?
Ja, so wie ich Stefan da verstanden habe, gab es eigentlich zu diesem Zeitpunkt keinen konkreten Verdacht. Also irgendwann, da ja auf den MRT und Röntgenbildern nicht zu sehen war, hat man dann überlegt, vielleicht ist es ja auch gar nichts, was mit dem Knochen zu tun hat. Und Stefan ist dann beim Neurologen gelandet. Und da war dann die Idee, ob es vielleicht irgendeine Art von Nervenschmerz sein könnte. Und darum hat der Neurologe dann auch die Nerven untersucht und geschaut, ob die normal arbeiten.
Der Neurologe meint, ich bin ein Hypochonder. Auch die Nervenleitungen funktionieren alle einwandfrei. Und von daher gesehen sagte er, ich glaube, sie bilden sich das nur ein. Und da war ich dann schon ein bisschen irritiert, denn die Schmerzen, die ich auch damals schon hatte, die konnte man sich nicht einbilden. Und ich bin garantiert kein Hypochonder.
Von solchen Ärztereaktionen hören wir ja leider immer wieder. Und mir ist es dann immer ein totales Anliegen, da ein paar Worte zu sagen. Also Hypochondrie ist eine ernstzunehmende psychische Erkrankung. Diese Diagnose sollte erst nach gründlicher körperlicher Ausschlussdiagnostik und dann auch am besten von Fachärzten für Psychiatrie oder Psychologen gestellt werden. Es ist übrigens auch völlig egal, ob Schmerzen durch Hypochondrie oder durch einen Beinbruch ausgelöst werden. Für die Betroffenen fühlen sie sich ja in beiden Fällen gleich real an. Und dieser Vorwurf, sie bilden sich das alles nur ein, der hilft darum eigentlich überhaupt nicht weiter. Der führt nur dazu, dass Menschen sich vom Arzt oder von der Ärztin nicht ernst genommen oder sogar verletzt fühlen und im Zweifelsfall nicht mehr hingehen.
Ja, zum Glück ist das in dieser Geschichte anders. Also Stefan hat sich da nicht unterkriegen lassen, hat nicht aufgegeben und ist weiter hartnäckig geblieben. Und kurz nach diesem Erlebnis beim Neurologen passiert dann für ihn etwas sehr Ungewöhnliches. Er bekommt eine schwere Grippe und er hat mir im Interview gesagt, das hat er noch nie gehabt und eigentlich ist er nie krank gewesen und hatte zu dem Zeitpunkt daher auch keinen wirklichen Hausarzt. Und jetzt, wo er dann wirklich so krank war, hat er sich da einen neuen Ansprechpartner gesucht und landete dann in der Praxis von Kolk Amos. Den hören wir auch gleich. Und ach ja, was ich noch gar nicht erzählt habe, die Schmerzen haben sich mittlerweile wirklich deutlich verschlimmert und weiter ausgebreitet, sodass Stefan dann auch schon am Stock gehen musste.
Also eine deutliche Eskalation und hoffentlich für den neuen Hausarzt ein ganz klares Indiz, dass da wirklich was im Argen liegt.
Ja, also Kolk Amos, der neue Hausarzt, behandelt nicht nur die Grippe, sondern hört sich auch Stefans Krankengeschichte genau an und untersucht ihn dann auch gründlich. Dazu gehört dann auch eine Tastuntersuchung der Schilddrüse. Und was er dabei gefunden hat, das hören wir uns jetzt mal an.
Bei der körperlichen Untersuchung kam als erstes ein doch sehr auffällig sich anfühlende Schilddrüse bei raus.
Die Schilddrüse ist ein kleines schmetterlingsförmiges Organ, das vorne im Hals direkt unter dem Kehlkopf sitzt. Und dort werden viele wichtige Hormone produziert. Wenn da also etwas nicht stimmt, zum Beispiel zu viele oder zu wenige Hormone gebildet werden, kann das ziemlich unangenehme Folgen haben.
Und genau darauf deuten auch Stefans Blutwerte hin. Damit liegt für Kolk Amos die Vermutung nahe, dass Stefan eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Und wenn seine Schilddrüse lange Zeit unbemerkt zu viele Hormone produziert haben sollte, dann könnte das auch seinen Knochenstoffwechsel durcheinander gebracht haben.
Okay, Lukas, diesen Zusammenhang müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführlicher anschauen. Der Knochen ist kein starres Gerüst, sondern ein lebendiges Gewebe. Das heißt, ständig bauen Zellen altes Knochenmaterial ab und neues wieder auf. Und das wird gesteuert von Hormonen. Und wenn die Schilddrüse über Jahre zu viel Hormone produziert, dann kann mehr Knochen ab- als aufgebaut werden. Und die Folge ist dann Knochenschwund, also Osteoporose. Und damit geht ein höheres Risiko für Brüche einher, klar, aber oft auch Knochenschmerzen, was natürlich gut zu Stefans Symptomen passen würde. Also muss man schon sagen, richtig guter Verdacht von Kolk Amos.
Genau, und darum schickt der Stefan auch direkt zu einer weiteren Untersuchung, nämlich einer Schilddrüsenszintigraphie.
Also eine nuklearmedizinische Untersuchung, mit der lassen sich die Struktur und der Stoffwechsel der Schilddrüse darstellen.
Und die Untersuchung zeigt, Stefan Wohlfeil leidet unter einer Schilddrüsenüberfunktion. Er hat Schilddrüsenknoten, die unkontrolliert zu viele Hormone ausschütten. Und das könnte seine merkwürdigen Schmerzen erklären. Daher soll operiert werden und die kranke Schilddrüse entfernt werden. Danach muss er dann Hormontabletten nehmen. Und wenn dadurch der Hormonhaushalt dann wieder ins Gleichgewicht kommt, das hofft natürlich sein Hausarzt, müssen auch die Schmerzen zurückgehen.
Dann wurde die Schilddrüse entfernt. Mir ging es danach nicht besser. Von daher gesehen konnte man nur sagen, an der Schilddrüse und der Überproduktion lag es dann auch nicht.
Schade, dabei war das so eine gute und überzeugende Theorie von Kolk Amos.
Die Schmerzen breiten sich in den folgenden Wochen und Monaten sogar noch weiter aus. Betroffen sind der Fuß, die Hüfte, Knie, die Waden und auch neu die Arme. Das Gehen wird immer schwieriger, Stehen ist ein Problem, Dinge heben geht gar nicht mehr, sodass er immer mehr auch die Auswirkungen in seinem Beruf merkt. Also einen ganzen Tag vor der Klasse stehen wird einfach irgendwann unmöglich für ihn. Schwere Töpfe heben in der Lehrküche, alles ein Problem.
Da sind wir dann wieder beim Knochenjob. Lukas, was ist er denn für ein Typ? Hat er sich da trotz Schmerzen durchgequält oder war für ihn irgendwann auch der Punkt erreicht zu sagen, das bringt so einfach nichts, ich muss mich krankschreiben lassen?
Ja, Stefan Wohlfeil ist ja mit Leib und Seele Berufsschullehrer und hat sich da, soweit es geht, durchgekämpft. Mittlerweile sind wir dann auch im Jahr 2020. Corona legt das Land lahm, was für Stefan tatsächlich ein kleiner Glücksfall war, weil natürlich auch die Berufsschule dann in Lockdown gegangen ist und er konnte dann von zu Hause am Rechner arbeiten. Während dieser Zeit ist er weiter regelmäßig auch bei seinem Hausarzt Kolk Amos und den fällt im August 2020 bei einer Blutuntersuchung auf, dass ein bestimmter Wert, die alkalische Phosphatase, erhöht ist.
Das ist ein ganz spannender Wert. Das ist ein Enzym, das vor allem in den Knochen, in der Leber, in den Gallenwegen und im Darm vorkommt und das eine wichtige Rolle bei verschiedenen Stoffwechselprozessen spielt. Wenn dieser Wert erhöht ist, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass etwas im Knochenstoffwechsel nicht stimmt. Also ist ein Marker für Knochenerkrankungen. Aber man muss schon sagen, das ist ein relativ unspezifischer Marker. Das heißt, es können ganz unterschiedliche Erkrankungen zu einer Erhöhung führen. Zum Beispiel Osteoporose, aber auch Knochenbrüche, Knochenmetastasen und eine ganze Reihe seltenerer Erkrankungen.
Richtig. Und angesichts von Stefans Alter befürchtet sein Hausarzt Kolk Amos nun, dass es vielleicht tatsächlich Knochenmetastasen sein könnten, dass er also eine Krebserkrankung hat. Bei Männern in seinem Alter ist das am häufigsten dann Prostatakrebs. Natürlich ein furchtbarer Verdacht, aber Stefan hat den erstmal ganz gut weggesteckt.
Man klammert sich eigentlich nur an den Strohhalm, dass man endlich findet, woran es liegt. Und dass man dann sagt, okay, wenn es dann irgendwas Bösartiges ist, dann ist es so, aber man weiß wenigstens was und dann wird man schon was dagegen machen können.
Das ist ein sehr pragmatischer Angang, aber ich muss sagen, so ein bisschen würde es mir auch so gehen. Ich finde, Nichtwissen ist in so einem Fall immer schlimmer als Wissen. Oder seht ihr das anders? Dann kommentiert oder schreibt uns gerne. Stefans Hausarzt hat ihn zur weiteren Abklärung sicher zum Urologen geschickt.
Ganz genau. Und da wurde natürlich die Prostata dann auch untersucht. Doch es ist nichts zu finden. Es ist kein Prostatakrebs.
Und damit dann möglicherweise auch keine Knochenmetastasen, was ja erstmal eine gute Nachricht ist. Dann lass uns doch nochmal auf andere Möglichkeiten schauen. Dieser erhöhte Wert der alkalischen Phosphatase könnte auch ein Indiz für Osteoporose sein. Das ist eine Erkrankung, die häufiger bei Frauen auftritt, besonders nach den Wechseljahren. Aber Männer können auch Osteoporose bekommen und das öfter als viele denken.
Ja, und darum ist auch dann die nächste Untersuchung bei Stefan eine Knochendichtemessung.
Der hat dann mit Knochendichtemessung festgestellt, dass meine Knochen, ich sag mal, wie so von einem 100-Jährigen sind. Also ich sag mal ganz übertrieben im roten Bereich alles und hat gesagt, oh, das ist Osteoporose.
Das erklärt auf jeden Fall sehr gut, warum Stefan alle Knochen so wehtun.
Ja.
Und dieser Befund ist natürlich auch ein Ansatzpunkt für weitere Überlegungen. Bei Männern steckt deutlich häufiger als bei Frauen eine andere Erkrankung hinter der Osteoporose. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Testosteronmangel oder chronische Leber- oder Nierenerkrankungen oder Schilddrüsenprobleme. Und da klingelt es jetzt natürlich, denn Stefan hatte ja Schilddrüsenprobleme.
Ja, aber allerdings ist das Organ bei ihm ja auch bereits entfernt. Die Schilddrüse selbst kann es also nicht mehr sein. Aber ein möglicher Auslöser könnten auch die Nebenschilddrüsen sein. Die haben die Chirurgen bei Stefan nicht rausoperiert.
Okay, hier schiebe ich jetzt für euch wieder so einen Mini-Anatomiekurs ein. Die Nebenschilddrüsen sind 4 etwa linsengroße Hormondrüsen, die hinter der Schilddrüse sitzen. Und die Nebenschilddrüsen produzieren ein bestimmtes Hormon, das Parathormon. Und wenn zu viel davon da ist, kurbelt das den Knochenabbau an. Die Knochendichte nimmt ab und es kann Osteoporose entstehen.
Also darf Stefan oder muss Stefan wieder zur Szintigraphie. Nur so kann man feststellen, ob die Nebenschilddrüsen bei ihm überaktiv sind. Doch leider ist das Ergebnis wieder negativ. Die Aktivität der Nebenschilddrüsen ist nicht gesteigert. Das kann also nicht die Erklärung sein. Das Einzige, was zu diesem Zeitpunkt feststeht, ist, dass er Osteoporose hat.
Das war dann so, dass ich dann tatsächlich zum ersten Mal Tabletten bekommen habe, dass man sagt, sie müssen Calcium nehmen, Vitamin D nehmen.
Okay, beides ist ja die klassische Basistherapie bei Osteoporose.
Genau, aber er hat dann auch noch ein weiteres Mittel bekommen, was den Aufbau einer gesunden Knochensubstanz fördern soll und den Abbau auch gleichzeitig vermindert. Die Ärzte haben wahrscheinlich gehofft, dass das ausreicht, um den Knochenschwund irgendwie zu stoppen. Aber leider schlägt diese Therapie überhaupt nicht an. Also Stefan baut körperlich weiter ab, die Schmerzen breiten sich noch weiter aus und betreffen nun auch die Rippen. Außerdem fühlt er sich ständig müde und erschöpft. Und wie stark ihn das in seinem Alltag beeinträchtigt hat, hat er mir so erzählt.
Ich hatte das Gefühl, ich nehme mein Glas, trinke und stelle das Glas wieder ab und danach war mein Arm schlapp. Da kam einfach keine Energie mehr rein. Das heißt also, man konnte sich nicht mehr bewegen. Wenn ich dann irgendwo tatsächlich mal mich bewegt habe ins andere Zimmer, dann brauchte ich erstmal eine Viertelstunde, um zu regenerieren, weil man das Gefühl hat, die Energie, die ich da jetzt reingesteckt habe, die kommt nicht nach, da fließt nichts mehr nach.
Furchtbar.
Ja.
Was er da so schildert, diese Energielosigkeit, das erinnert mich ein bisschen an das, was Menschen mit chronischer Fatigue oder mit Post-Covid erzählen.
Mhm.
Bedeutet das denn, dass er nur noch zu Hause in seinem Sessel sitzen kann und in seiner Wohnung mehr oder weniger gefangen ist?
Ich glaube tatsächlich, stellenweise kann man sich das so vorstellen. Also er hat mir gesagt, dass es immer schwieriger wurde, alleine schon einkaufen zu gehen, Essen zu machen, was für ihn als gelernten Koch natürlich belastend war. Er ist aber mittlerweile auch noch bei einem anderen Arzt gelandet, nämlich bei einem Rheumatologen.
Mhm.
Und da ging dann die Suche weiter. Verdacht war, vielleicht ist es Fibromyalgie, ist es Rheuma, eine Arthrose. Also ganz viele verschiedene Sachen wurden dann nochmal untersucht und ausgeschlossen. Und wegen der Blutwerte, also die alkalische Phosphatase, hat der Arzt noch einen anderen Verdacht, was die Knochenschmerzen auslösen könnte, nämlich Morbus Paget.
Okay, das ist eine chronische Knochenerkrankung. Morbus Paget ist etwas weniger häufig als Osteoporose. Auch bei dieser Erkrankung ist der Knochenstoffwechsel gestört. Das kommt dabei zu einem Knochenabbau und darauf reagiert der Körper mit einem vermehrten Knochenaufbau. Das Problem ist, dabei entsteht oft minderwertiger, besonders bruchanfälliger Knochen. Manchmal sind die Knochen auch verdickt oder deformiert und das macht Druck auf andere Gewebe und das macht auch Schmerzen. Ich finde, auch das ist auf den ersten Blick ein ziemlich guter, plausibler Verdacht.
Genau, und um diesen Verdacht zu bestätigen, muss Stefan zur Szintigraphie, aber diesmal zu einer Szintigraphie des Skeletts.
Dabei können dann krankhafte Veränderungen im Knochen sichtbar gemacht werden.
Genau, und damit sind wir dann auch wieder beim Anfang unserer Geschichte angekommen. Die Skelettszintigraphie zeigt nämlich an all den Stellen, die ihm Schmerzen machen, schwarze Punkte. Ich habe dir hier auch mal das Bild mitgebracht.
Okay, ich versuche euch das mal zu beschreiben. Die Bilder, die sind sehr hell, haben relativ wenig Kontrast und vor weißem Hintergrund ist das Skelett von Kopf bis Fuß zu sehen und die Knochen sind überall hellgrau. Und was dann sofort ins Auge springt, im Fuß, im Knie, am Becken und an den Rippenknochen sind überall dunkle schwarze Flecken. Und die sind ein ganz klares Anzeichen, dass dort etwas mit dem Knochen nicht stimmt. Wenn solche schwarzen Flecken bei einer Knochenszintigraphie überall im Skelett verteilt sind, dann ist die häufigste und naheliegendste Erklärung, dass es sich um Knochenmetastasen handelt. Also Absiedlungen von einem bösartigen Tumor.
Genau, und damit steht dann auch wieder der Verdacht Krebs im Raum. Bei Männern ist es, wie gesagt, oft der Auslöser Prostatakrebs.
Wie ging es Stefan denn in dem Moment damit?
Ja, natürlich ein ungutes Gefühl und wirft dann viele Gedanken und Ängste und Fragen auf. Gleichzeitig war Stefan ja aber auch schon beim Urologen, ist untersucht worden und dabei hat der Arzt keine Anzeichen für Prostatakrebs gefunden.
Stimmt, aber was, wenn dabei doch irgendwas übersehen wurde?
Darum wird Stefan jetzt zum Onkologen überwiesen. Der soll klären, um welchen Krebs es sich handelt. Dafür wird dann eine Probe aus dem Beckenknochen entnommen, und zwar genau an der Stelle, wo eines dieser schwarzen Löcher zu sehen ist. Und diese Gewebeprobe wird dann im Labor untersucht.
Bei so einer Untersuchung schauen sich Pathologen an, was für Zellen wachsen da. Auch wenn eine Metastase im Knochen sitzt, besteht sie nicht aus Knochenzellen, sondern aus Zellen vom ursprünglichen Tumor. Findet der Pathologe in dieser Knochenprobe zum Beispiel Prostatazellen, dann liegt der Ursprungskrebs in der Prostata.
Aber Ergebnis, nix. Kein Krebs. War ich natürlich auch wieder auf der einen Seite beruhigt, dass man nichts gefunden hatte. Aber jetzt waren die Ärzte tatsächlich mit ihrem Latein am Ende.
Aber Lukas, wenn in der Probe keine Krebszellen waren, was waren das denn sonst für Zellen?
Ja, das ist die große Frage sozusagen. Also in der Probe waren tatsächlich auch keine Knochenzellen zu finden, sondern nur Bindegewebszellen und kleine Blutgefäße. Es kann dann nicht genau gesagt werden, warum an dieser Stelle der Knochen abgebaut wurde.
Aber das heißt, da war wie so eine Art Loch im Knochen.
Genau, also die Ärzte haben da wirklich von Löchern gesprochen.
Aber bedeutet das denn, dass damit der Krebsverdacht vom Tisch ist?
Ja, es kann nämlich passieren, dass man bei der Biopsie nicht genau die richtige Stelle trifft. Darum wird Stefan dann wieder weiter überwiesen. Nächste Station ist das Krankenhaus Rothenburg. Dort soll der Orthopäde Max Daniel Kauter seinen Fall noch einmal beurteilen. Und es soll eine zweite, diesmal CT-gestützte Biopsie durchgeführt werden.
CT-gestützte Biopsie bedeutet, dass bei der Probenentnahme ein Röntgenbild als Navigationshilfe genutzt wird, damit die Biopsienadel garantiert ihr Ziel trifft und man das später auch nachvollziehen kann, wo die Nadel die Probe entnommen hat.
Max Daniel Kauter und seine Kollegen hoffen jetzt natürlich, dass sie durch diese zielgerichtete Punktion Gewebe entnehmen können, das ihnen dann auch verrät, was genau in diesem Knochen passiert. Also zum Beispiel Krebszellen finden.
Unser Pathologe konnte keine bösen Zellen finden, also Zellen, die sich vermehren oder die charakteristisch für ein anderes Gewebe aus dem Körper sind. Und dann ist immer die Frage, hat man genug Gewebe entnommen? Ist es die richtige Stelle, wo man das Gewebe entnommen hat? Es ließ sich nachprüfen, dass es dokumentiert, wo diese Nadel gesteckt hat.
Damit hat also Max Daniel Kauter ziemlich klar gezeigt, dass diese schwarzen Stellen im Knochen keine Metastasen sind.
Ja, aber eine andere Erklärung liegt aktuell auch nicht auf der Hand. Also die Ärzte stehen vor einem riesigen Rätsel. Max Daniel Kauter arbeitet dann noch einmal alle Arztberichte durch und sucht nach irgendeiner Spur, findet aber leider nichts.
Und dann ist immer der Moment, wo man sich überlegt, ist es etwas, was man kennt, oder ist es etwas, was wirklich abstrus ist? Und dann für mich geschlussfolgert habe, dass ich den Fall nicht lösen kann. Und dann muss man die Größe haben, dass man dem Patient sagt, sie müssen zu jemandem, der das noch besser kann.
Da muss ich ihm jetzt echt einmal kurz applaudieren. Ich bin ja ein Riesenfan von Ärzten und Ärztinnen, die die Größe haben, auch mal zu sagen, hier hat mein Wissen jetzt eine Grenze erreicht. Ich finde die Ursache nicht. Aber das muss ja nicht heißen, dass es nicht jemand anderem gelingt.
Max Daniel Kauter hat auch noch eine Empfehlung, an wen sich Stefan Wohlfall in dieser Situation wenden kann. Nämlich an das Zentrum für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Eppendorf.
Okay, das ist eines von inzwischen, ich glaube, 36 Zentren für seltene Erkrankungen in Deutschland, die alle nach einem ähnlichen Muster funktionieren. Menschen mit unklaren Symptomen, so wie Stefan, können sich dort gewissermaßen bewerben. Ganz praktisch heißt das, der behandelnde Arzt schickt die Fallakte an das Zentrum für seltene Erkrankungen und dort prüft dann ein Team von Ärzten aus unterschiedlichen Fachrichtungen die Krankengeschichte, sichtet alle bisherigen Befunde und entscheidet dann in einer interdisziplinären Konferenz, ob und wie weiter vorgegangen werden sollte. Und ob der, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Bewerber für weitere Untersuchungen einbestellt wird.
Ein wirklich aufwendiger Ausfallprozess und diese Zentren haben natürlich auch einen ziemlich großen Zulauf und darum kann es sein, dass man da ein paar Wochen oder auch Monate warten muss. So war das auch bei Stefan. Schließlich landet er aber in der Spezialsprechstunde für Knochenerkrankungen am UKE und zwar bei Professor Ralf Oheim.
Ralf Oheim ist uns ja kein ganz Unbekannter. Er ist Orthopäde und Osteologe, also Knochenspezialist, und beschäftigt sich viel mit seltenen Skeletterkrankungen. Darum haben wir ihn hier auch schon häufiger für Abenteuerdiagnose interviewt.
Ralf Oheim hat mir dieses Mal im Interview erzählt, dass er sich noch sehr gut an die erste Begegnung mit Stefan Wohlfall erinnern kann. Wie genau, erzählt er uns jetzt selbst.
Also er war deutlich beeinträchtigt. Er wirkte ja im Gespräch sehr differenziert, sehr engagiert, ein Mann mit vielen Interessen und sehr umtriebig, sowohl beruflich als auch privat. Und er hat, auch wenn er sehr gefasst war, sehr darunter gelitten, dass das nicht mehr so ist, und zwar schon seit Jahren nicht mehr so ist, und dass er eigentlich das Leben sozusagen, das er sich wünscht und das er zu führen gewohnt war, nicht führen konnte. Das war der Haupteindruck.
Was ich im Interview ganz spannend fand, ist, dass auch Stefan Wohlfeil sehr genaue Erinnerungen an diesen Moment hat. Hier nochmal seine Schilderung. Vielleicht als kleine Anmerkung: Wir befinden uns in der Geschichte ja gerade noch in der Corona-Zeit.
Das war ja noch zu den Zeiten, als wir alle Masken tragen mussten. Und wenn man dann so einen Arzt halt immer nur hinter der Maske sieht, ist das schon ein bisschen anders. Aber der hatte so strahlende Augen, das war schon mal das Erste. Also der hatte eine so freundliche Ausstrahlung, obwohl man das Gesicht nicht sehen konnte.
Das ist schon, finde ich, interessant, wie viel in solchen Situationen auch nonverbal läuft, oder?
Ja, voll.
Das kennt ihr ja bestimmt auch, zum Beispiel vom ersten Kennenlernen. Da entscheiden ja oft schon Kleinigkeiten, wie jemand riecht oder wie er oder sie einem die Hand gibt. Und dann weiß man gleich, dich mag ich und auf dich lasse ich mich garantiert nicht ein. Bei Stefan und Ralf Oheim stimmt offenbar die Chemie. Das Vertrauen ist von Anfang an da. Das ist ja schon mal eine gute Ausgangslage.
Ganz genau so kann man das wirklich sagen. Ralf Oheim beginnt jetzt damit, die mitgebrachten Befunde zu sichten. Wie diese Situation abgelaufen ist, würde ich die beiden gerne erneut selbst erzählen lassen. Zuerst Osteologe Ralf Oheim und dann nochmal Stefan.
Es war klar, dass es ein Knochenproblem gibt. Es war klar, dass es Frakturen gibt. Es war klar, dass es einen Leistungsabfall gibt. Und es gab eben auch schon auffällige Laborkonstellationen. Vor allem der niedrige Phosphatspiegel. Tatsächlich und eben die hohe alkalische Phosphatase.
Es ging dann relativ gesehen schnell, dass er tatsächlich gesagt hat, er guckte nochmal so, ich sag mal, nur 2-3 Seiten nochmal an, guckte die neuesten Blutwerte nochmal an, die ich irgendwie mitgebracht hatte, und hat sich nach dieser kurzen Schilderung von dem, wie es mir jetzt geht und was man so alles ausgesprochen hat, gesagt, ich glaube, ich weiß, was Sie haben. Das war gefühlt nach 5 Minuten.
Ich stelle mir vor, dass Stefan da sehr große Augen gemacht hat, nach den, was waren das, wie viele Jahre?
4,5, glaube ich.
Nach den 4,5 Jahren und den vielen Untersuchungen und all diesen diagnostischen Sackgassen hätte ich in dem Moment sowas gedacht wie, klar, du Superdoktor, du hast noch nicht eine Untersuchung gemacht und willst mir jetzt einen vom Pferd erzählen.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Ralf Oheim natürlich häufiger als andere Ärzte es mit solchen seltenen Erkrankungen zu tun hat und natürlich ein anderes geschultes Auge hat.
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich auch immer wieder zurückkomme, wenn ich über unsere Fälle hier im Podcast nachdenke. Es gibt da ein Zitat, ich glaube, das ist von Goethe, das ich in dem Zusammenhang total treffend finde. Man erblickt nur, was man schon weiß und versteht. Das gilt für mich und dich und euch bestimmt auch im Alltag, und das gilt auch für Ärzte und Ärztinnen. Also, sorry für die kleine philosophische Abschweifung. Wir wollten ja weiter über Stefans Fall reden und darüber, was Ralf Oheim nach dem kurzen Blick in die Akte jetzt konkret für einen Verdacht hat.
Ihm fällt als allererstes einmal die hohe alkalische Phosphatase auf.
Darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen.
Für ihn ist aber ein anderer Wert entscheidend. Der ist deutlich zu niedrige Phosphat.
Über das Phosphat haben wir noch nicht gesprochen. Das ist ein extrem wichtiger Baustein in unserem Körper. Genauso wie Calcium ist es ein Mineralstoff, der für den Aufbau von Knochen und Zähnen nötig ist. Außerdem spielt Phosphat auch eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel, und auch unsere DNA, also unser Erbgut, besteht aus Phosphatverbindungen. Aber man kann schon sagen, Phosphat ist ein bisschen so ein Underdog. Wir alle lernen ja in der Schule, Calcium ist wichtig, auf jeden Fall genug Milch trinken, das macht den Knochen fest. Aber darüber, dass Phosphat genauso wichtig für den Knochen ist, spricht eigentlich niemand.
Ja, das stimmt. Ein Grund ist vermutlich, dass Phosphat in fast allen Lebensmitteln steckt und ein Phosphatmangel sehr selten ist. Auch deshalb bestimmen Ärzte und Ärztinnen den Phosphatspiegel im Blut eher selten. Ralf Oheim hat mir erzählt, dass beim Phosphat, wenn es denn bestimmt wird, eher auf einen zu hohen Wert geschaut wird und gerade wenn es um Thema Knochen geht, dem Calcium mehr Bedeutung geschenkt wird als dem Phosphat.
Calcium ist halt einfach klinisch wichtiger. Es gibt mehr Erkrankungen, die Calcium-assoziiert sind, als Phosphat-assoziiert sind. Deswegen ist unser Blick ganz klar auf das Calcium gerichtet. Aber die Phosphaterkrankungen sind, wenn sie dann vorliegen, nicht minder schlimm, nur sie sind eben seltener. Deswegen haben sie weniger Aufmerksamkeit, und auch allein Phosphat wird selten gemessen. Und wenn es gemessen wird, werden leider häufig auch niedrige Werte ignoriert. Man muss das aber auf jeden Fall kontrollieren. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Bewusstsein, dass eben ein chronisch niedriger Phosphatwert zu wirklich schweren Krankheitsbildern führt. Und das ist noch nicht so klar, weil es eben auch so selten ist.
So selten ist ein gutes Stichwort, bei Abenteuerdiagnose sowieso immer. Kommen wir zurück zu Stefan und seinen schwarzen Löchern in den Knochen, die dann offenbar von einem Phosphatmangel herrühren, so zumindest Oheims Verdacht.
Richtig, und um dem nachzugehen, veranlasst er jetzt eine erneute Blutuntersuchung. Dabei schaut er aber nicht nur nach dem Phosphat, sondern lässt auch noch ein ganz bestimmtes Hormon bestimmen, das FGF23.
Ha, das ist jetzt ein bisschen was für medizinische Feinschmecker. Ich kenne dieses Hormon, weil das in anderen Fällen, über die wir berichtet haben, auch eine Rolle gespielt hat. FGF23 steht übersetzt für Fibroblastenwachstumsfaktor 23 und ganz einfach gesagt reguliert das FGF23 den Phosphatspiegel im Körper.
Ralf Oheim vermutet, dass Stefans Phosphatspiegel so niedrig ist, weil in seinem Körper zu viel von diesem Hormon FGF23 vorhanden ist.
Okay, und zu viel FGF23 bewirkt, dass zu viel Phosphat über die Nieren ausgeschieden wird und dann rutscht der Körper in einen Mangel und es steht nicht mehr genug Phosphat für den Knochen zur Verfügung. Was kam denn bei Stefans Blutuntersuchung raus?
Die neuen Blutergebnisse zeigen deutlich einen niedrigen Phosphatspiegel und einen hohen FGF23-Wert. Also genau das ist das Problem.
Und in solchen Fällen ist dann immer die entscheidende Frage, warum ist eigentlich zu viel von diesem Hormon FGF23 vorhanden?
Ja, Ralf Oheim ahnt natürlich schon, mit was das hier zu tun hat.
Mit den Blutergebnissen kann man immer nur den Verdacht stellen. Das heißt eben in diesem Fall, dass wir einen sehr spezifischen, hochspezialisierten Tumor haben, der dieses Hormon FGF23 produziert, wodurch wir dann chronisch Phosphat verlieren.
Also sind wir jetzt doch wieder bei dem Verdacht auf einen Tumor, so wie ja schon mehrfach in diesem Fall. Aber offenbar haben die Ärzte bisher nach der falschen Art von Tumor gesucht. Es geht jetzt nämlich nicht um einen Tumor, der Knochenmetastasen bildet, so wie bei Prostatakrebs, sondern um einen Tumor, der unkontrolliert große Mengen FGF23 ausschüttet und dadurch den Knochen löchrig macht.
Nur um das zu beweisen und um auch etwas gegen die Schmerzen zu unternehmen, muss dieser Tumor gefunden werden. Das Problem ist, dass diese Tumore durchaus sehr klein sein können. Ralf Oheim sagte mir im Interview, diese Tumore können so mitunter erbsengroß sein, wenige Millimeter, und sind oft sehr schwer zu finden, weil sie überall im Körper versteckt liegen können. Und um den Tumor aufzuspüren, muss jetzt ein Ganzkörper-PET-CT gemacht werden.
Also wieder eine besondere Form der Bildgebung, die zwei Verfahren miteinander kombiniert. Zum einen die Computertomographie, kurz CT, die ja sehr genaue Röntgenbilder liefert. Und zum anderen die sogenannte Positronenemissionstomographie. Damit lässt sich Stoffwechselaktivität sichtbar machen. Das ist ein super Verfahren, um zum Beispiel Tumorzellen oder Entzündungsherde aufzuspüren. Wenn also in Stefans Körper so ein hormonproduzierender Tumor wächst, auch wenn er nur erbsengroß ist, dann müsste er in den PET-CT-Bildern hell aufleuchten.
Und das ist tatsächlich genau das, was Ralf Oheim auf den Bildern entdeckt.
Also im PET-CT haben wir dann tatsächlich einen Tumor gefunden im Becken, der auch bei ihm jetzt gar nicht so klein war und der aber hochspezifisch war in dieser Bildgebung als neuroendokrines Gewebe.
Ja, und damit, man mag es fast nicht glauben, nach 4,5 Jahren steht endlich die Diagnose. Stefan Wohlfeil leidet an einer onkogenen oder tumorinduzierten Osteomalazie.
Okay, Lukas, das sind jetzt viele Fachbegriffe. Ich denke, da müssen wir ein bisschen aufräumen. Neuroendokrines Gewebe bedeutet, das sind Zellen, die auf Nervenreize reagieren und dann Hormone produzieren. Dieser Tumor in Stefans Becken besteht aus solchen Zellen, die dann natürlich eigentlich überhaupt nicht zu suchen haben. Sie schütten unkontrolliert dieses Hormon aus, das FGF23, und das führt dazu, dass zu viel Phosphat über die Nieren ausgeschieden wird. Dem Knochen fehlt Baumaterial, er wird weich und instabil und es bilden sich diese Löcher. Und das nennt man dann Osteomalazie. Und in seinem Fall ist sie onkogen, also durch einen Tumor ausgelöst. Lukas, wichtige Frage, sind diese Tumore gut oder bösartig?
Ja, das kann man anhand eines solchen Bildes noch gar nicht sagen. Also wichtige Frage, kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Was ich total spannend finde, es ist nicht genau bekannt, wie häufig diese Erkrankung, diese onkogene Osteomalazie auftritt. In der Fachliteratur, ich habe extra nochmal nachgeschaut, sind weltweit nur ungefähr 400 Fälle beschrieben. Wir haben hier bei Abenteuer Diagnose aber schon mehrmals über Fälle von onkogener Osteomalazie berichtet, sodass ich persönlich schon so ein bisschen den Eindruck habe, dass das nicht ganz so selten ist. Hat Ralf Oheim dir dazu was erzählt?
Also er hat auch von selten gesprochen, aber im UKE sehen sie so 5 bis 10 Fälle pro Jahr. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, sie sind natürlich auch eine Anlaufstelle für solche seltenen Erkrankungen. Er vermutet aber auch, dass diese Erkrankung häufiger übersehen wird und es vielleicht einfach auch mehr Fälle gibt, also dass es eine Dunkelziffer gibt. Was er mir auf jeden Fall sehr gut erklären konnte, ist, warum die Erkrankung bei Stefan nicht nur diese schlimmen Knochenschmerzen und zu den Löchern in den Knochen geführt hat, sondern auch zu Müdigkeit und Muskelschwäche.
Er hat zeitgleich eine Muskelminderung und Einschränkung der Funktionsfähigkeit. Man hat auch Konzentrationsschwierigkeiten oder neurologische Symptome, ist verstimmt, ist weniger konzentrationsfähig etc. Und alles das passt sehr gut eben zu einem chronisch erniedrigten Phosphatspiegel, weil das Phosphat eben ganz wichtig ist, nicht nur für den Knochen, sondern auch für die Funktionsweise der Muskulatur, auch für neurologische Vorgänge etc.
Und damit löst sich jetzt auch so ein bisschen auf, warum Stefan schon nach einem kurzen Gang durch die Wohnungen dieses Gefühl hatte, seine Energiereserven sind völlig aufgebraucht. Wie hat denn Stefan auf die Diagnose reagiert?
Also, wie er es mir erzählt hat, war er auf der einen Seite natürlich erstmal erleichtert. Endlich hat das Kind einen Namen. Auf der anderen Seite ist es natürlich keine gute Nachricht, dass man einen ziemlich großen Tumor im Beckenknochen hat.
Also das ist schon etwas, wo man sagen kann, yo, hört sich nicht so locker an. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat Professor Oheim sehr schnell irgendwo gesagt, alles klar, wenn wir wissen, wo er ist, dann muss er halt entfernt werden und man kann das nur in den Griff kriegen, wenn der Tumor komplett entfernt wird.
Wie groß war denn dieser Tumor? Ich weiß aus anderen Recherchen, dass die Operation von Knochentumoren total komplex ist, gerade wenn sie in Wirbelsäule oder Becken wachsen.
Ja, bei ihm ist der Tumor mehrere Zentimeter groß. Genaue Angabe habe ich jetzt nicht, aber es ist wirklich ein ziemlich großes Ding gewesen, haben alle Ärzte bestätigt und sitzt an einer wirklich doofen Position. Hier kommt jetzt noch ein letzter Arzt mit ins Spiel, Chirurg Frank-Timo Beil. Auch er arbeitet am UKE und hat mir erzählt, warum die Operation bei Stefan so schwierig ist.
Letztendlich ist es eine Lokalisation, eine Stelle im Körper, an die man sehr schwer herankommt. Von außen kann man nicht an den Tumor herankommen, weil da der Hüftkopf und der Schenkelhals vorsitzt. So dass wir uns entschieden haben, über den Bauchraum hinein von innen an das Becken heranzugehen und von dort aus dann den Tumor auszuräumen. Letztendlich ist das Schwierige an der Operation, dass man die Bauchhülle nicht verletzen darf, die inneren Organe, die im Becken sitzen, wie die Blase, aber auch die großen Schlagadern und großen Gefäße und Nerven laufen direkt an der Stelle vorbei, wo man letztendlich operiert. Wenn nur kleinste Teile des Tumors verbleiben, ist der Patient nicht geheilt. Also wenige Millimeter reichen aus, um diesen Stoff, das FGF23, zu produzieren, was jetzt letztendlich die Erkrankung auslöst.
Das klingt für mich jetzt so ein bisschen nach Mission Impossible. Gelingt es Timo Beil denn? War dieser OP-Plan erfolgreich?
Also ich würde mal sagen, so, es war zu 90% erfolgreich. Die gute Nachricht vorab, der entnommene Tumor wurde sofort in der Pathologie untersucht und es hat sich herausgestellt, es war nichts Bösartiges.
Schon mal sehr gut.
Die schlechte Nachricht, dadurch, dass der Tumor an einer so schwierigen und ungünstigen Stelle lag, ist es Frank-Timo Beil bei der Operation nicht gelungen, den kompletten Tumor zu entfernen. Es sind winzige Tumorreste im Becken geblieben. Das Risiko war aufgrund der Lage aber auch allen vorher bewusst, dass das passieren kann. Und diese Tumorreste produzieren auch nach dem Eingriff noch weiter das Hormon FGF23, sodass es ihm dann auch nicht besser geht. Aber die Reste lassen sich auch nicht durch eine weitere Operation entfernen. Es muss also noch eine andere Lösung gefunden werden. Und da hatte Ralf Oheim zum Glück mit den anderen Ärzten am UKE eine andere, clevere Idee.
Genau, wir haben uns dann mit den radiologischen Kollegen besprochen, haben gefragt, ob das nicht eine Option wäre, einer sogenannten Thermoablation, also den Tumor CT-gestützt zu punktieren und dann vor Ort zu verkokeln, verbrennen mit Hitze. Und tatsächlich haben die Kollegen sich darauf eingelassen und es hat sehr gut funktioniert.
Ein Tumor verkokeln, das hat er jetzt, finde ich, schön gesagt. Klingt ziemlich spektakulär und soweit ich mich erinnere, hatten wir sowas bei Abenteuerdiagnose noch nicht.
War, glaube ich, auch für Ralf Oheim etwas Besonderes und für Stefan sowieso. Das Tolle, Danach ging es endlich bergauf.
Klar, der Tumor ist weg und damit kann sich der Phosphatspiegel wieder normalisieren. Und das Faszinierende an Knochen ist ja, dass sie eine enorme Regenerationsfähigkeit haben. Wenn Knochen optimal mit den richtigen Baustoffen versorgt werden, können sie sich auch nach so einer Erkrankung wieder ganz ordentlich mineralisieren und fest werden.
Genau, das passiert auch bei Stefan Wohlfeil. Und um den Knochenaufbau zu unterstützen, hat er damals noch Calcium und Vitamin D bekommen. Damit sind dann auch wieder alle Bausteine vorhanden, die er so für den Knochen braucht. Nach und nach normalisiert sich dann auch wieder sein Phosphatwert von selbst und er fühlt sich fitter und belastbarer.
Nach ungefähr einem Jahr war das dann so, dass ich das Gefühl hatte, das Leben ist wieder relativ normal. Es ist nicht so wie vorher, aber es ist tatsächlich so, dass ich sagen kann, es ist wie ein zweites Leben.
Ja, und jetzt kann man auch sagen, er hat endlich keine Knochen wie ein 100-Jähriger mehr.
Wahnsinnsgeschichte, Lukas. Jetzt musst du uns natürlich noch erzählen, wie es Stefan heute geht. Kann er wieder ganz normal in der Berufsschule arbeiten und vor allem auch mit Leib und Seele und ganzem Herzen lehren und die schweren Töpfe hin und her tragen?
Nein, tatsächlich nicht. Also er hat noch bis zur OP von zu Hause aus gearbeitet und ist dann nach der Operation aber nicht wieder zurück in seinen Beruf. Also auf ärztlichen Rat hat er sich dann lieber die Zeit genommen, um sich in Ruhe zu erholen und zu regenerieren. Und laut eigener Aussage wären es eh nur noch 3 Monate gewesen und dann wäre er in Rente gegangen. Also hat er eigentlich bis zum Ende durchgezogen. Und es war also ein guter Zeitpunkt, um sein zweites Leben zu genießen.
Dafür wünsche ich ihm auf jeden Fall auch alles, alles Gute. Danke dir, Lukas, dass du diesen Fall mitgebracht hast, aus dem ich auf jeden Fall mitnehme, dass Phosphat ein echter Underdog ist und von Ärzten und Ärztinnen vielleicht zu oft zu wenig beachtet und ein bisschen unterschätzt. Bei allen Arten von rätselhaften Knochenbeschwerden lohnt es sich auf jeden Fall daran zu denken und den Phosphatspiegel zu checken. Hattet ihr schon mal mit diesem Wert zu tun? Hat der für euch und eure Krankheit eine Rolle gespielt? Schreibt's uns gerne. Und lasst uns auch gerne in den Kommentaren oder per Mail ein Feedback, Kritik oder Anregungen da. Wir freuen uns über eure Meinungen und Erfahrungen. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Bis bei uns die nächste Folge online geht, empfehle ich euch, in den Podcast Die Frage reinzuhören. Host Lisa Sophie spricht da mit Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. Zum Beispiel mit Charlotte, die mit 20 Jahren einen Schlaganfall erleidet, der ihr Leben von einem auf den anderen Tag völlig auf den Kopf stellt. Wie konnte es dazu kommen, dass sie sich vorab mit ihren Symptomen bei Ärzten und Ärztinnen nicht ernst genommen gefühlt hat? Und was hilft ihr nun, sich ins Leben zurückzukämpfen? Zu den Antworten auf unbequeme Fragen liefert die Frage außerdem hintergründiges Wissen und erklärt Zusammenhänge. Wenn ihr reinhören wollt, dann findet ihr die Frage in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
ARD